Halleluja. Deine Liebe bringt uns zum Singen, Herr. Und ich danke dir einfach auch für diesen Abend und für diese Abende, Herr. Wir wollen dich zuerst ehren und sagen, es geht um dich. Es geht um dich allein, Herr. Du bist das Zentrum, Herr. Du bist derjenige, um den es geht, Jesus, dass du alle Ehre bekommst. Du hast alle Macht, Herr. Du bist unser König, du bist unser Herr. Wir lieben dich und deswegen sind wir hier, weil wir dich lieben, weil wir dein Reich bauen wollen. Du hast alles gegeben, Herr. Wir lieben dich, Herr. Danke, dass du diese Abende, auch diesen Abend heute Abend in deine Hände nimmst. Dass du unsere Herzen öffnest, dass du uns leitest und alles, was auf deinem Herzen ist, dass es heute Abend durchbricht, dass wir in eine neue Ebene wachsen. Danke, Herr. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Wir gehen nachher nochmal in eine kurze Anbetungszeit. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu dieser Jüngerschaftsschule, Thema Dienerschaft, Leiterschaft. Es ist so super, so viele Gesichter zu sehen, begeisternd. Es ist wirklich toll. Schön, dass ihr alle da seid. Ich möchte am Anfang eine Stelle vorlesen aus Philipper 2, die für uns eigentlich eine zentrale Stelle ist, in dem ganzen Bezug auch auf Dienerschaft, Leiterschaft. Und ich lese von Vers 1 vor. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Und er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach, wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Wenn wir auch heute Abend starten, auch mit Lehre über Dienerschaft und Leiterschaft hineinzuwachsen, dann geht es schlussendlich darum auch, wer ist unser Vorbild? Und Jesus ist in allem unser Vorbild. Er ist diesen Weg gegangen auch. Und diese Stelle ist eigentlich eine zentrale Stelle, wo zu Beginn auch wir von Paulus angesprochen werden, dass wir den anderen höher achten als uns selber, dass wir nicht auf das Unsere schauen, dass wir auf das des anderen achten. Und warum? Weil Jesus uns vorangegangen ist, weil er den Weg gegangen ist. Er war Gott gleich. Und diese Dimension, Gott gleich zu sein, ich glaube, das ist eine Dimension, die wir hier auf dieser Erde nicht erfassen können. Wir können sie ein Stück weit erfassen, aber Gott gleich zu sein, in dieser Herrlichkeit zu sein, in dieser Nähe des Vaters, in dieser Heiligkeit, in dieser Größe, in dieser Majestät Gottes. Es ist unbeschreiblich groß. Und dann war dieser Plan des Vaters, wirklich Jesus zu schicken. Und Jesus war gehorsam und ist auf diese Erde gekommen. Und das ist ein Weg, wo er sich gedemütigt hat. Er hat es nicht für einen Raub geachtet. Er hat Knechtsgestalt angenommen. Er hat sich zu nichts gemacht. Und wenn wir das Leben von Jesus sehen, und da werden wir heute auch einige Punkte auch ansprechen, dann ist es ein Leben der Dienerschaft, obwohl er der Sohn Gottes war, obwohl er voller Autorität war. Aber er hat gedient, er hat den Jüngern die Füße gewaschen, er hat Kranke gesund gemacht, er hat Leute mit Fesseln befreit, er hat gedient. Er hat gedient und es ging nicht da um ihn, dass er Ehre bekommt. Er hat das getan, was er den Vater gesehen hat. Er hat das getan, was er auch gehört hat, was der Vater gesagt hat, er soll es tun. Er hat sich erniedrigt und ist wie wir Menschen geworden. Und das ist eigentlich auch diese Möglichkeit, wo wir auch diese Beziehung und diese Beziehung eigentlich erkennen können mit Gott. Jesus Fleisch geworden. Gott Fleisch geworden. Und das ist das, was mich so begeistert auch. Wenn wir jetzt auch in diesen Abend starten und die nächsten 3 Abende einfach, dass wir auf Jesus schauen. Und ich denke, das ist das Herz von euch allen auch, dass wir Jesus nachfolgen und sagen, Herr, du hast alles gegeben. Und auch wir wollen unsere Leben niederlegen. Und wir wollen einander dienen. Wir wollen dieselbe Gesinnung haben. Er ist gehorsam gewesen bis zum Tod. Er hat seine Rechte losgelassen. Er hätte sagen können, dort auch, bevor es zum Kreuz ging, er hätte einmal schnippen und es wären Legionen von Engeln gekommen und die hätten ihn mitgenommen in den Himmel. Aber er hat es nicht gemacht, weil er wusste, er muss diesen Weg des Gehorsams gehen, dass wir Menschen den Weg zum Vater frei bekommen, dass er für unsere Schuld stirbt. Er hat uns gedient, er hat alles niedergelegt. Und das ist einfach das Herz, um das es eigentlich geht. Es geht um das Herz des Vaters, es geht um Jesus. Und dass wir begeistert werden und das uns freisetzt auch. Und ich denke, Claudia sagt auch noch nachher auch ein paar Sachen dazu. Ich denke, wir alle haben Jesus erlebt und seine Freisetzung, seine Liebe. Und das drängt uns, diese Liebe weiterzugeben, zu dienen. Und dazu, glaube ich, will uns Gott in eine neue Ebene begeistern und freisetzen. Und auch ich bin hier und sage auch, Herr, auch ich will mehr freigesetzt und begeistert werden noch. Und ich denke, der Heilige Geist hat etwas vorbereitet, wo er uns mitnimmt in eine Dimension, wo wir Jesus sehen und wo auch vielleicht Sachen, wo uns blockieren oder hindern oder auch Muster, die vielleicht noch da sind, die uns hindern, noch tiefer in diese Gesinnung durchzubrechen, dass auch da Sachen freigesetzt werden. Und ich wollte das zu Beginn sagen, dass wenn wir jetzt noch kurze Anbetungszeit gehen, dass wir auf diesen Jesus schauen, auf diesen Anfänger und Vollender von unserem Glauben. Er nimmt jeden von euch an die Hand, dass wir in das hineinkommen können, was Gott für jeden von unserem Leben vorbereitet hat. Weil es geht nicht darum, dass wir viel, viel, viel machen, sondern es geht darum, dass wir in dem sind, was Gott für uns vorbereitet hat. Und da geht es zuerst auch immer wieder um unsere Herzen auch. Und dass unsere Liebe entfacht wird in einem neuen Maß auch wieder für ihn und freigesetzt wird. Und dann fließt alles andere. Und das ist auch mein Wunsch jetzt, dass ihr euch öffnet und einfach auf ihn schaut, auch in dieser Anbetungszeit. Und dann fahren wir weiter auch mit der Lehre. Danke, Herr, wir beten dich an. Du hast dich erniedrigt. Du hast es nicht für einen Raub geachtet, Gott gleich zu sein. Und du hast alles gegeben. Du bist uns Menschen gleich geworden. Du hast uns gedient, Herr. Du hast das Reich Gottes anbrechen lassen. Du hast dein Leben hingegeben. Du bist gestorben für uns, dass wir Leben haben. Und wir sind hier, auch mit einem Hunger, dass noch mehr von deinem Leben durchbricht, Herr. Dass wir noch tiefer freigesetzt werden. Und wir beten dich an, Herr. Und wir schauen auf dich und sagen, danke, Herr. Danke, dass du alles gegeben hast. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Today. Eigentlich ist jetzt schon alles ausgesungen, jetzt können wir eigentlich wieder nach Hause gehen. Irgendwie dachte ich, wir haben die ganzen Botschaften eigentlich jetzt vorweggenommen, von daher, Amen. Aber ich denke, Gott will da noch tiefer einfach auch in unseren Herzen gehen. Wir sind ja als Gemeinde auch einen Weg jetzt gegangen seit etwa 6 Jahren mit dem Warten vor Gott, wo wir nach diesen Botschaften, oder sagen wir auch immer am Infoabend, Leute, die sich interessieren, auch für die Gemeinde, wenn wir da einen kurzen Abriss geben von unserer Kirchengeschichte hier, oikosmäßig, und einfach da, wie Gott geredet hat. Und da ist David Demian gekommen von Kanada, und es war diese Konferenz, und es waren Schlüsselbotschaften, die unsere Leben völlig verändert hat. Er hat gesagt, wir machen so viel, aber wo ist wirklich diese Frucht, die wir hier in den Evangelien sehen, die wir in der Apostelgeschichte sehen? Und wir haben gestern Abend im Warten vor Gott Apostelgeschichte 2 gemeinsam gelesen. Und das hat mich wieder neu auch gepackt. Ja, Heiliger Geist, komm. Der Heilige Geist ist gekommen in so Kraft, dass die Gemeinde explodiert ist. Und da dazu zu sagen, es geht uns nicht, dass wir als Gemeinde explodieren. Oder nur wir explodieren, sondern dass der Leib Jesu explodiert, dass die Gemeinden füllen, dass der Name Gottes wieder gefürchtet wird und dass sein Reich durchbricht, querbeet durch alle Gemeinden, die auf diesem Fundament Jesus stehen. Und dieses Warten vor Gott war eigentlich das Resultat aus diesen Botschaften. Wir machen so viel, aber wo ist die Frucht? Vielleicht machen wir so viel aus falschen Motivationen. Vielleicht rennen wir in vielen Sachen, wo es einfach zu unserer Identität geworden ist. Haben wir wirklich auf Gott gewartet und von ihm gehört und dann sind wir gegangen? Oder sind wir einfach gegangen, weil man macht das so? Man muss ein Evangelisationsprogramm haben, man muss in die Krankenhäuser gehen, man geht ins Gefängnis. Und das ist alles gut. Und ich glaube, es muss auch sein, ja? Versteht mich richtig. Aber versteht mich, wenn es aus dieser falschen, aus einem Druck heraus ist oder aus einem Machen müssen oder auch aus einem Muster heraus, wir sind so geprägt und deshalb machen wir das, dann ist es nicht gut. Und das war sehr herausfordernd, wo wir eigentlich diese Antwort gegeben haben. Wir wollen alles niederlegen, unsere Programme, auch selbst unsere Hauskreise, und wir wollen einfach mal vor Gott kommen und von ihm hören und dann auf sein Wort hingehen. Und mittlerweile, und ich dachte, damals dachte ich, okay, vielleicht ein Jahr und dann ist alles klar und dann gehen wir wieder voll, voll, voll. Und jetzt nach 6 Jahren, ja, weiß ich nicht, wann das kommen wird, aber ich bin begeistert, was Gott alles an unseren Herzen getan hat, auf diesem Weg auch, wo er unsere Herzen geläutert hat, wo er uns tiefer geführt hat, auch in Fundamente hinein, wie zum Beispiel Israel zu ehren, unseren älteren Bruder, den Leib Jesu zu sehen als Einheit, dafür einzutreten, nicht unser eigenes Reich zu bauen, sondern zu sagen, Herr, wir wollen dein Reich in unserer Stadt sehen. Diese Ebenen wurden so stark freigesetzt. Und wir merken auch, und jetzt wieder auch so diese Infoabende, habe ich dann immer wieder gesagt auch, und das ist auch so wichtig gewesen. Leute, wenn ihr in unsere Gemeinde kommt, dann taucht einfach mal ein. Und das ist immer noch so, taucht ein in dieses Warten vor Gott, weil das ist das Fundament. Vor ihm zu stehen. Martha hat viel gemacht, die hat viel, 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 viel gearbeitet, ist zu Jesus gekommen, geschwitzt, und es muss Marthas geben. Und die sind wirklich da, wo Land einnehmen auch. Aber diese Martha muss auch ein Maria-Herz haben. Es gehört beides zusammen. Und dann ist diese Martha zu Jesus gekommen, hat gesagt, hey, warum hilft Maria nicht? Dann sagt er, hey, sie hat ein besseres Teil erwählt. Sie sitzt zu meinen Füßen und hört mir zu. Diese beiden Sachen müssen zusammenkommen, dass wir zu den Füßen Jesu sitzen, dass wir Maria sind, wo seine Stimme hören, wo an seinem Herzen sind. Und das ist das ganze Warten vor Gott, zu seinen Füßen sitzen, an ihm angeschlossen zu sein und dann da heraus zu diesen Matthas zu werden, die dienen und die gehen und die das Land einnehmen. Jesus hat Martha nicht verurteilt, aber er hat gesagt, hey, Maria hat ein besseres Teil erwählt und hat sie eingeladen, komm auch dazu. Ich weiß nicht, wie es dann mit dem Essen gegangen wäre. Keine Ahnung. Vielleicht hätten dann die Jünger mit angepackt, weil sie durch eine gute Dienerschaftsschule gegangen sind. Und wie auch immer. Aber auf jeden Fall, Gott nimmt uns weiter. Und auch gestern Abend wieder, wir spüren auch, was Gott redet. Es kommt eine neue Bewegung. Es kommt eine neue apostolische Bewegung. Und diese apostolische Bewegung beinhaltet Ernte. Und Ernte beinhaltet Arbeit. Halleluja. Ich bin in der Landwirtschaft groß geworden. Ich weiß, was Ernte bedeutet. Ich weiß, wenn es rausgeht in die Getreideernte, auch in der Hitze rauszugehen. Es ist viel Arbeit. Und der Herr sagt, die Ernte ist reif. Es sind wenige der Arbeiter. Und wir haben das gespürt. Es ist wie, dass wir näher zusammenrücken, dass wir ausgerüstet werden, dass wir uns ausrüsten lassen für diese Ernte, die vor der Tür steht. Und da geht es, ausgerüstet, verändert zu werden, zuallererst in unseren Herzen, diese Begeisterung, diese Liebe zu Jesus zu pflegen. Und da sind wir alle immer wieder herausgefordert, auch ich, dass wir diese Liebe, diese Innigkeit mit ihm wirklich pflegen und dann freigesetzt zu werden, diese Liebe zum Nächsten zu haben. Und ich weiß, Gott wird uns freisetzen, auch als Gemeinde, wo wir den Startschuss geben können. Jetzt gehen wir dahin. Oder der Heilige Geist sagt es. Jetzt das oder jetzt das. Aber es ist der Weg, wo wir dann sagen, jawohl, wir sind bereit. Und wir haben Sachen gelernt. Und auf diesem Weg dorthin gibt es einfach auch Ebenen, wo es einfach auch immer wieder Dienst gibt. Eine Gemeinde läuft nicht ohne auch Leute, die ehrenamtlich ihr Herz reingeben und dienen. Und das ist auch so wunderbar, auch zu wissen, ihr seid schon da drin. Aber es ist ein Weg, noch weiter da drin zu wachsen und zu ermutigt zu werden, weil manchmal kommt auch gerade da, wo wir dienen, auch Entmutigung rein. Und dann eckt man an oder man wird verletzt oder missverstanden oder dies oder jenes und dann zieht man sich zurück. Und dafür sollen diese Abende auch sein, dass wir neu aufstehen, dass wir neu hören. Und das einfach als kurzer Weg auch, aus dem Warten vor Gott heraus, was immer noch da ist. Das heißt nicht, wir warten nicht mehr vor Gott, aber wir gehen auch und wir sagen, Herr, wo gibt es auch Arbeit, wo wir Hand anlegen müssen? Und dazu bereitet uns Gott zu. Und das geht in Dienerschaft, in Leiterschaft hinein. Es ist ein Weg dorthin.
Also wir werden das so ein bisschen zusammen machen heute Abend. Uns da gegenseitig ergänzen. Ich möchte einfach noch mal kurz sagen zum Warten vor Gott, wo wir jetzt in diesen letzten 6 Jahren gegangen sind. Es ist gewaltig, was Gott in dieser Zeit getan hat. Wenn wir zurückschauen, das ist gewaltig. Wie Bernhard hat ja das ein bisschen gesagt, ja, es ist so ein bisschen, wir haben jetzt gewartet und jetzt kommt vielleicht, dass es losgeht, aber im Prinzip ist in diesen 6 Jahren so viel losgegangen, wo Gott einfach initiiert hat. Also die Schlüssel, die er uns gegeben hat, auch mit den Schabbatgruppen, Väter und Mütter gerufen hat, mit der Bar Mitzwa, wo wir plötzlich eine Jugendgruppe von 25 Leute haben, ohne dass wir rausgegangen sind oder evangelisiert haben, wo Gott uns einfach Schlüssel gegeben hat und gesagt hat, mach das, und wir sind da drin gegangen und Gott hat es explodieren lassen. Und das ist irgendwie dieses Geheimnis von diesem Warten vor Gott. Eben bis er redet, und wenn er redet, dann tun wir's und dann ist einfach der Segen und die Salbung drauf. Und das ist so ermutigend, einfach diese Zeit zurückzuschauen und zu sehen, was Gott wirklich getan hat. Und die Gemeinde, die ist gewachsen und gewachsen und nicht geschrumpft und geschrumpft, weil wir nicht jetzt Aktivitäten machten und eigentlich die Leute fischen gegangen sind, sondern Gott hat hinzugetan. Und das ist total ermutigend. Und wir empfinden einfach jetzt auch die Lehre, die wir jetzt auch gerade die nächsten 4 Mal darüber, über auch dieses Thema von Dienerschaft, Leiterschaft geben wollen, dass das etwas damit zu tun hat. Jetzt nicht, weil wir sagen, in erster Linie, wir brauchen mehr Leute, die mit anpacken, weil wir erleben das wirklich, wie ihr eine dienende Gemeinde seid. Aber wir empfinden einfach, dass Gott daran ist, jeden von uns zu positionieren. Und da geht es um uns, dass wir uns von Gott positionieren lassen, damit natürlich, wie Bernhard das auch gesagt hat, schlussendlich sein Reich gebaut werden kann. Das stimmt. Aber es ist, wie ich das am Sonntag auch ein bisschen gesagt habe, über den Zehnten geben, da geht es Gott nicht in erster Linie ums Geld, sondern es geht ihm um unsere Herzen. Dass wenn wir geben, dass wir gesegnet werden. Wenn wir in diesen Dingen treu sind, wie wir darin wachsen. Und wir haben einfach empfunden, dass es wichtig ist, dass wir einfach anfangen, wirklich mit Lehre zu geben, wie wir wachsen können. Nicht in erster Linie, wie die Gemeinde neue Dienste aufmachen kann, sondern aus diesem Warten vor Gott, in dieser Haltung, einfach auch Lehre, Prinzipien Gottes zu bringen. Wie kann ich wachsen? Wie kann ich in die Dinge hineinkommen, die Gott für mein Leben hat? Wie kann ich in Leidenschaft hineinwachsen? Weil natürlich wissen wir und glauben wir das auch, oder wir empfinden das einfach auch in der Leidenschaft, dass Gott wirklich jeden von uns in der Gemeinde positionieren möchte, damit du in dem gehen kannst, was Gott für dich hat. Und das hat natürlich auch damit etwas zu tun, dass wir glauben, dass ein neues Gebäude vor unserer Tür steht. Und wenn wir ein neues Gebäude, ich meine, Gott hat schon vor ein oder zwei Jahren zu uns geredet und hat gesagt, das neue Gebäude, das seid ihr. Ihr seid schlussendlich der Leib, ihr seid die Gemeinde, ihr seid das Gebäude. Und euch will ich formen, damit ihr dort hineinpasst. Es geht schlussendlich um uns. Nicht einfach, dass wir eine neue Kirche haben, sondern es geht um uns. Und Gott ist daran, uns zu formen. Und das hat auch damit zu tun, uns zu positionieren. Und das spielt eigentlich, wir möchten einfach in diesen Tagen ein paar Prinzipien Gottes lehren, wie wir mehr in dem freigesetzt werden und in das hineinkommen, was Gott für dich persönlich hat. Ob jetzt du zum Oikos-Gemeinde gehörst oder ob du in eine andere Gemeinde gehst, es sind einfach Prinzipien Gottes, die Reich Gottes bauen und um das es geht. Es geht darum, uns positionieren zu lassen. Ich habe gerade heute in einem Buch darüber gelesen, wir werden nachher noch etwas über den David sagen, als König oder einfach über das Leben von David. Und ich habe heute in einem Büchlein geblättert und habe da etwas gelesen, was mich sehr, habe ich noch nie so gesehen, habe ich gedacht, ah ja, das ist interessant. Und zwar hat er gesagt, David, ich nehme an, die meisten von euch kennen diese Geschichte, David hat Schafe gehütet und dann ist Samuel gekommen und hat ihn zum König gesalbt und danach ist er wieder zurück zu den Schafen gegangen. Und in dem Buch hat er geschrieben, weiß nicht mal, wer das Buch geschrieben hat, aber der hat gesagt, wenn David dazu mal schon gegangen wäre, um Riesen zu bekämpfen, dann hätte der Bär und der Löwe seine Schafe und seine Herde kaputt gemacht. David, der musste zu dieser Zeit, obwohl er gesalbt wurde zum König, er musste zurück zu seinen Schafen, um für seine Schafe zu sorgen. Es war noch nicht an der Zeit, er war noch nicht positioniert, Ausschau zu halten, die Riesen zu bekämpfen, sondern er war positioniert bei seiner Schafherde. Und so möchte Gott jeden von uns positionieren. Und vielleicht bist du berufen, oder du bist berufen, Riesen zu töten. Du bist dazu berufen. Und Gott sagt, jetzt ist noch die Zeit bei deiner Schafherde. Da musst du dein Land einnehmen. Da musst du aufstehen. Da musst du kämpfen. Da musst du dein Land verteidigen. Ich möchte das mal so hineinfragen. Ich denke, das wird die meisten von uns betreffen. Aber wer von euch weiß, Gott hat in dein Leben geredet? Hat dir eine Vision gegeben, vielleicht auch einen Traum? Du weißt, du hast Gaben. Du weißt, da ist eine Berufung über deinem Leben. Du weißt, es gibt noch mehr. als wo du heute stehst. Du hast vielleicht schon gar prophetische Worte über deinem Leben gehabt, wo Männer oder Frauen Gottes in dein Leben geredet haben und gesagt haben, du wirst mal, oder Gott hat dich da gesalbt, da bist du begabt. Wer kennt das? Wer hat schon solche Worte gehabt? Okay, die meisten von uns. Jetzt, du bist hier, das Wort ist vielleicht da. Jetzt möchte ich mal in die Runde fragen, wie komme ich in das hinein? Und es gibt keine richtigen und keine falschen Antworten, sondern einfach, um ein bisschen zu sammeln. Die meisten von euch haben gesagt, jawohl, ich habe so ein Wort in meinem Herzen, ein Wort über meinem Leben und ich weiß das, ich spüre das, aber wie komme ich dorthin? Wie komme ich in das hinein? Einfach kurz, prägnant in einem Satz, wenn ihr das kurz einfach reinwerfen wollt. Christian? Also in Bewegung gehen, Konrad. Okay. Also nicht selber nachhelfen. Iris. Okay. Training, die geistlichen Muskeln trainieren oder? Okay. Wo du gelehrt wirst, wo du trainierst. Mhm. Gabriela. Also die Dinge zulassen, die hochkommen und uns auch die negativen Zeiten zeigen und zulassen, dass Gott unseren Charakter verändern kann. Treu im kleinen Alltag. Tun, was der Herr sagt. Claudio. Gehorsam sein. Was? Mitglied in einer Gemeinde. Aus dem Boot hinaustreten. Also das Wort, das wir bekommen haben, bewahren, beten und warten, bis Gott redet. Mhm. Wachen Geist, geduldig zurücklehnen. Mhm. Susan? Reines und heiliges Leben führen. Mhm. Mhm. Belehrbar bleiben. Mhm. In der Wüste ausharren. Also. Priorität, die Beziehung zu haben. Renate? Renate? Okay. So. Okay, offen zu sein für seine Rede, seine Stimme, auch wenn es unangenehm ist. Savitri? Ja. Täglich diese Verbindung. Mhm. Geist wandeln. Genau, also diese Schritte zu tun, die wir schon wissen, die er schon offenbart hat, darin zu gehen. Mhm. Glauben. Mhm. Genau, im Kleinen treu zu sein. Genau. Das Wort studieren. demütig bleiben. Ja. Bereit sein zu sterben. Okay, es waren alles gute, richtige Antworten. Und ich habe schön alles mit dem Mikrofon wiederholt. Ich hoffe, ihr habt alles gehört. Und ihr könnt das umsetzen, um in das hineinzukommen, was Gott für unser Leben hat. Weil Gott hat mehr als da, wo wir heute stehen. Für jeden von uns. Es geht jeden von uns an. Auch selbst wenn du noch nicht mal weißt, wenn du vorher deine Hand nicht heben konntest. Gott hat mehr für dich. Und Gott hat eine Berufung für unser Leben, wo er uns hineinführen möchte. Und ich möchte gerade im gleichen Atem zu sagen, es ist nicht, dass wir sind in der Berufung und wir sind am Ziel angekommen. Nein, wir sind nie am Ziel angekommen. Wir sind alle auf dem Weg. Egal, wo du stehst, du ganz am Anfang in das hineinkommst, wo du spürst, jawohl, da hat Gott einen Weg und da gehe ich mal. Oder ob du wirklich voll in dem fließen kannst, wir sind nie am Ziel angekommen. Gott hat immer mehr für uns. Gott hat immer mehr für uns. Und er ist auch dran, uns als Gemeinde, das heißt dich und mich, auf eine höhere Ebene zu bringen. Nicht nur uns als Gemeinde, sondern, wie Bernhard das schon gesagt hat, der Leib Christi. Wir möchten heute Abend eigentlich auf einen ganz spezifischen Punkt eingehen, wo wir auch in unserem Leben erlebt haben, wo wir auch ein Stück weit das auch mitteilen wollen, auch persönlich, wo wir glauben, wo auch ein Schlüssel ist, um in das hineinzukommen, was Gott für dein Leben hat. Weil gerade in solchen Punkten, wie ich das vorher von David gesagt habe, der bei den Schafen war, der eine Promotion, wie sagen wir das, eine Beförderung erlebt hat, der gesalbt wurde vor seinen Brüdern, er war ja eher ein bisschen verachtet. Er war der Jüngste, er war auf der Weide. Sie haben ihn nicht mal Samuel vorgestellt, dass er kam, um einen der Söhne zum König zu salben. Er war eher der Kleine, der kann es ja nicht sein, der war auf der Weide. Und da wurde er befördert, er wurde vor seinen Brüdern gesalbt, in seiner Familie hoch, irgendwie, ja, er kam hinauf von nichts, von 0 auf 100. Und dann, das sind oftmals die schwierigen Zeiten, dann zurückzugehen zu den Schafen. Das ist eine Herausforderung. Solange du nur bei den Schafen warst und noch nicht Königsluft geschnuppert hast, ist das eine Sache. Aber wenn du mal befördert worden bist, wenn du mal etwas gemacht hast in deinen Gaben, wo du total Erfolg hattest, wo du merkst, jawohl, das ist meine Begabung, da drin fließe ich, jawohl, dann wieder zurückzugehen zu den Schafen, das sind die kritischsten Momente. Aber Gott will uns positionieren bei den Schafen. Was dann oftmals passiert, wenn du eben so gerade Königsluft geschnuppert hast und denkst, ja, da, das sind meine Gaben. Und das passiert wirklich oft auch, gerade mit Leuten, die sehr begabt sind. Und das habe ich, ich war in einigen Gemeinden auch schon im Dienst und in Werken und wir haben das immer wieder erlebt. Gerade junge oder auch ältere Leute, spielt gar keine Rolle, wo begabt sind, die bauen oft auf ihre Gaben. Ich meine, das sind wir alle in Gefahr. Aber dass wir denken, jawohl, das ist meine Gabe. Guck mal, das ist meine Gabe, das kann ich. Passt doch. Ich kann so gut das Wort lehren. Darf ich mal auf die Bühne? Darf ich ein Zeugnis sagen? Darf ich predigen? Das sind meine Gaben. Und das darf man auch sagen, das ist auch nicht schlimm. Aber wenn man dann zurück zu den Schafen muss und wenn vielleicht noch nicht die Zeit ist, freigesetzt zu sein, darin voll zu gehen, dann kommt es sehr auf unsere Haltung drauf an. Dass wir da in den Prinzipien Gottes wandeln. Und es gibt Prinzipien Gottes. Wenn wir wachsen wollen, wenn wir wirklich in dem freigesetzt werden wollen, was Gott für unser Leben hat, dann gibt es Prinzipien und die müssen wir einhalten. Dann kann ich nicht ein Überflieger sein, der in meinen Gaben geht und der nicht eingebunden ist irgendwo. Kann ich nicht ein Überflieger sein, der nur, den niemand Rechenschaft gibt in meinem Leben, wo ich nur in meinen Gaben fließe. Kann ich nicht einfach nur ein Überflieger sein und nicht gegründet sein, auch wo ich diene. Wo ich diene. Und viele Leute passiert, und da kommen wir nachher auch nochmal darauf zurück, passiert oft, dass dann Verletzungen passieren, genau in diesem Moment, wo ich mich abgelehnt fühle, wo ich nicht empfinde, dass ich in meinen Gaben freigesetzt werde. Wo ich weggehe aus der Gemeinde, in eine andere Gemeinde gehe und denke, die erkennen nicht, was für eine Gabe ich habe. Die erkennen meine Fähigkeiten nicht. Die bitten mich, dass ich helfe, Stühle zu stellen. Dabei habe ich eine ganz andere Gabe. Ich habe ganz andere Fähigkeiten. Die erkennen das nicht. Und dann gehe ich in eine andere Gemeinde und dort passiert mir genau das Gleiche. Und dann verbittere ich mehr und mehr und es passiert mir überall das Gleiche. Und wir kommen dann nachher nochmal darauf zurück. Aber wichtig ist es, dass ich in den Prinzipien, wie ich schon gesagt habe, in den Prinzipien Gottes wandle, weil es ist nicht der Pastor, der mich schlussendlich freisetzt. Es ist nicht die Gemeindeleitung, die mich freisetzt. Es ist nicht die Leiterschaft, die mich einsetzt. Sondern es ist Gott, der über meinem Leben ist und der mich an die Dinge bringt, wenn ich in seinen Prinzipien bin, wo er mich haben will. Und oftmals denken wir, der Pastor, der muss meine Gaben sehen, dann setzt er mich ein. Die Leiter sind die, die mich einsetzen. Nein, das stimmt nicht. Es ist Gott, der dich einsetzt. Es ist Gott, der dich beruft. Es ist Gott, der dich erhöht. Es ist Gott, der selbst Könige einsetzt und absetzt. Es ist Gott, du musst Gott vertrauen in deinem Leben. Du musst Gott vertrauen und nach seinen Prinzipien gehen. Und nicht nach deinen eigenen. Weil dann wirst du verbittert. Es ist Gott, der seine Hand über deinem Leben hat.
Zweiter Korinther 10, Vers 18. Denn nicht wer sich selbst empfiehlt, der ist bewährt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Ich lese nochmal. Denn nicht wer sich selbst empfiehlt, der ist bewährt, sondern der, den der Herr empfiehlt.
In der Welt ist es natürlich umgekehrt. Da muss ich mit Ellbogen mir einen Weg schaffen. Da muss ich mich gut verkaufen, damit ich einen guten Job kriege. Das ist ein anderes Denken. Und wir müssen umdenken und wissen, dass ich mir nicht einen Platz verschaffen muss. Dass ich nicht kämpfen muss, um in eine Position zu kommen. Sondern Gott hat mein Leben in seinen Händen. Und wenn ich nach Gottes Prinzipien diene, dann wird er mich erhöhen. Schlüsselprinzip, dass wir eigentlich heute auf das wir heute Abend grundlegend eingehen wollen. Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Es ist genau umgekehrt, als viele von uns geprägt sind. Wir sind einfach anders geprägt von der Welt. Und Jesus sagt, wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Markus 10, Vers 45 möchte ich vorlesen. Oder schon ein bisschen vorher, da geht es eben, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Völker gegen die anderen unterdrücken und große Gewalt über sie ausüben, das ist eben in der Welt, die Herrschaft der Welt. Markus 10, Ich lese ab Vers 43. 43 bis 45. Also eben vorher geht es darum, dass Jesus sagt, die Herrscher der Welt, die unterdrücken und eben dieses Ellenbogendenken, das in der Welt herrscht. Und dann sagt er, unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Wer groß werden will, der sei euer Diener. Das sind Prinzipien Gottes. Und wenn ich noch so begabt bin, wenn ich noch so hohe Berufung auf meinem Leben habe, dann stellt euch vor, die hohe Berufung, die Jesus auf seinem Leben hatte. Und was hat er gemacht? Er hat sein Leben gegeben. Er hat es gegeben. Er hat gedient. Hat den Jüngern die Füße gewaschen. Und egal, wie hoch unsere Berufung ist das Grundprinzip, dass wir einander dienen. Und dann, wenn du nach diesem Prinzip Gottes gehst, wird Gott dich erhöhen. Und das ist unabhängig von deinen Leitern und Pastoren. Ich relativiere das nachher noch mal ein bisschen, aber im Prinzip, wenn wir nach diesen Prinzipien wandeln, wo wir dienen, wo wir im Kleinen treu sind, wo wir andere höher achten, wo wir zurücktreten. Einfach, wenn wir im Kleinen treu sind, dann wird Gott dich erhöhen. Dann wird Gott dich erhöhen. Für mich ein Paradebeispiel ist Bernhard. Ich habe ihm das nicht gesagt, dass ich das jetzt erzählen will. Aber als ich Bernhard vor 10 Jahren kennengelernt habe, da war er ein ganz unscheinbarer junger Mann. Hübscher junger Mann, aber sehr, sehr unscheinbar. Wir haben zusammen in einem Team gearbeitet, wir waren da in der Freien Christlichen Jugendgemeinschaft in Lüdenscheid, waren zusammen in einem Werk, waren auch zusammen im gleichen Team. Aber in einer Sitzung oder so, Bernhard hat kaum etwas gesagt. Und wusste fast nicht, ob er da ist oder nicht. Man hat gemerkt, in diesem Mann, da schlummert extrem viel, aber er war sehr bescheiden, zurückhaltend, wie gesagt, einfach unscheinbar. Und man hat jetzt nicht in ihm einen Leiter gesehen, aber man hat in ihm etwas gesehen, dass er gedient hat. Und zwar du kannst nachher auch noch dazu etwas sagen, aber er ist für mich wirklich ein Beispiel in dem. Wir waren da in einem Werk, in Help, und da haben wir Einsätze koordiniert in die Mongolei. Und ich war im Büro verantwortlich für die Einsatzkoordination, also für die Leute, die wir gesandt haben, mit Visa und Flüge buchen und Leute vorbereiten. Und Bernhard war verantwortlich fürs Hilfsgüterlager. Das heißt, es war ein Riesenlager und da hat es haufenweise von Klamotten gehabt. Die Leute gebracht haben, teilweise dreckig, teilweise stinkig. Da hat es Flöhe gehabt in dem Lager hinten. Es war im Winter eisekalt drin, im Sommer affige Hitze. Und Bernhard ist tagtäglich dort hinten in diesem Lager gestanden und hat Klamotten sortiert. Bei Wind und Wetter, bei Eiserkälte und bei hitziger Hitze. Bernhard hat dort Klamotten sortiert. Und das war nicht eine Arbeit, wo du am Abend gedacht hast, toll, das war einfach eine Arbeit ohne Ende. Da hättest du jahrelang drin verbringen können, um die Klamotten zu packen. Und er hat tagtäglich Klamotten gepackt dort hinten. Und er hat auch andere, dann ist auch in Dienste hineingewachsen, wo er geistlich auch Verantwortung hatte. Aber in seinem alltäglichen Leben stand er da hinten und hat Klamotten sortiert. Und als ich ihn dann kennengelernt habe, näher, auch als wir uns befreundet haben, er hat nicht einmal irgendwie negativ geredet oder sich aufgeregt oder geärgert. Er hat gesagt, ich weiß zwar, Gott hat etwas anderes in meinem Leben. Ich habe eine Berufung auf meinem Leben. Gott hat mir auch ein Wort gegeben und ich weiß, da werden größere Dinge kommen. Aber dann ist er da gestanden und hat an dem Ort sein ganzes Leben hineingegeben. Und wenn ich Bernhard heute anschaue, 10 Jahre oder mehr als 10 Jahre später, dann sage ich, wow. Das ist, bin ich überzeugt, ein Same, wo aufgegangen ist, wo er dazu mal das Weizenkorn in die Erde gesteckt hat. Er sagt, okay, ich sterbe. Und es war, ich weiß, es war ein tägliches Sterben hinein. Er musste sich immer wieder entscheiden, das weiß ich. Er musste sich immer wieder entscheiden, okay, wir waren vorne im warmen Büro und er ist dann nach hinten in die eiskalte Halle hinein. Da musste er sich immer jeden Tag entscheiden. Aber er hat gedient. Und ich weiß, dass da, wo er heute steht, das ist ein Produkt, das ist ein Same, der aufgegangen ist, den er dazu mal gesät hat. Bin ich überzeugt davon. Und das ist für mich ein lebendiges Beispiel, wo ich aus nächster Nähe berichten kann.
Noch kurz ergänzend, ich bin als Agraringenieur nach Lüdenscheid gekommen, so top ausgebildet, alle meine Studienkollegen, die hatten schon einen Job irgendwo, wo sie sich schnell weitergebildet haben, dass sie in ihrem Beruf dann weiterkamen. Ich habe ein Angebot gehabt für eine Promotion in Afrika, das wäre alles bezahlt gewesen. Und ich wusste, Gott will mich in die Mission haben. Ich wusste, das brennt in mir. Und ich habe, bevor ich den Abschluss gemacht habe, habe ich einen Monat in Lüdenscheid geschnuppert. Ich habe da ein paar Kassetten gehört, dann habe ich eine Konferenz besucht. Und da war die Gegenwart Gottes, die war so mega. Power, Power. Und ich habe Gott so erlebt, das war der Hammer. Und da habe ich gesagt, ich will das. Es ist mir doch egal, was für einen Titel ich will Power. Ich will die Kraft Gottes erleben. Ich will das erleben, Apostelgeschichte live. Und dort hat auch Jackie Pullinger gelehrt, die von Hongkong gelehrt hat, die Gaben des Geistes. Und das hat mich so begeistert. Und dann habe ich gewusst nach dieser Konferenz, ich muss mal dahinter schauen, was ist hinter dem Ganzen? Und dann bin ich einen Monat hingegangen, das war bevor ich das Studium abgeschlossen habe. Ich hatte noch ein Semester zu studieren. Und dann bin ich dahin, habe einen Monat dort gedient. Als ich hinkam, ja, das Erste, was ich gemacht habe, war die Treppe putzen von unten nach oben. Und bis ich oben war, ist sie unten schon wieder dreckig gewesen, weil so viele Leute in diesem Missionshaus hoch und runter gegangen sind. Wieder unten angefangen, nochmal geputzt. Beim zweiten Mal, dann war es okay. Aber es war so eine Sehnsucht in mir. Und ich habe gemerkt, da ist ein Prinzip dahinter, zu dienen und sein Leben eigentlich niederzulegen, sterben zu lassen. Und es hat mir viel gekostet, weil ich habe auch starke, starke prophetische Worte über meinem Leben dort schon gehabt, wo ich wusste, eigentlich hat doch Gott was anderes vor oder nicht oder was. Aber ich wusste, es ist ein Weg dorthin. Und dann habe ich einfach im Gehorsam dort auch gedient. Und dann, diesen Monat, habe ich dort gearbeitet, habe gedient, habe mitgearbeitet, wo Not am Mann war. Und dann bin ich in die Mongolei für einen Monat. Das waren meine 2 Monate von den Semesterferien. Und da waren diese Get-Ready-Einsätze. Ich war am ersten Einsatz dabei. Und das Letzte, was der Hauptleiter gesagt hat, Claudia Chef, der hat gesagt zu den, oder hat ein E-Mail geschrieben, nach in die Mongolei geschrieben, hey, den Bernhard, nehmt ihn alles rein. Der hat uns so gedient diesen Monat. Nehmt ihn in alles rein. Und ich bin dort in der Mongolei angekommen und ich dachte, komisch, warum kennen die mich schon und warum habe ich so offene Türen? Die haben mich mitgenommen auf Straßenkindereinsätze. Es war mega, mega, weil Gott hat mich dort auch gebraucht, aber auch so tief berührt. Ich habe wirklich Apostelgeschichte live erlebt, auch in diesem Monat. Wir haben erlebt, wie Menschen gesund wurden, wie Menschen wirklich auch das Evangelium angenommen haben, gerettet wurden. Und das war so für mich so begeisternd, dass ich nach dem Studium, ich habe das Studium dann abgeschlossen, wusste ich, Lüdenscheid ist mein Platz. Und das war auch diese Kraft, wo ich immer wieder wusste, es lohnt sich, auf die Knie zu gehen. Und ich habe so eine Pressmaschine gehabt, wir haben die Klamotten gepresst und dann in Container verpackt und die sind mit der transsibirischen Eisenbahn in die Mongolei gekommen. Und ich wusste, weil ich das presse und sie packe und auch Mehl gepackt, ich weiß nicht, wie viele Tonnen, ich glaube vielleicht 150 Tonnen Mehl, was ich da alles reingepackt habe und dies und jenes. Ich weiß, das ist ein Teil von Evangelisation. Das gehört dazu, zu dieser ganzen Evangelisation, Barmherzigkeitsdienst und Evangelisation. Und jemand muss diese Arbeit machen. Ich hatte damals noch Hausstauballergie. Und ihr könnt euch vorstellen, mit dreckigen Klamotten und dann noch diese Presse, ja. Ich habe oftmals gehustet und hatte wirklich Probleme. Dann hat Gott mich auch berührt. Gott sei Dank. Aber ich habe mich entschieden, egal wie es mir geht, ich bin da an diesem Platz und ich diene. Und ich bin manchmal an dieser Presse, und das war interessant, musste ich knien dann, weil ich musste diese Ballen dann, wenn sie unter Hochdruck waren, musste ich dann diese Bänder zusammenbringen und so. Und dann ist wieder ein Band geplatzt und dies und jenes. Man musste sein Herz auch bewahren. Aber auf alle Fälle, ich habe dort hingeschrieben, irgendwie so wie Josef gedient hat. Und bin ich mir in diesem Hilfsgüterlager wie im Gefängnis vorgekommen. Und das war jetzt nicht Absicht von den Leitern, dass sie mich da reingesteckt haben, sondern es war meine Entscheidung. Ich hätte jederzeit gehen können. Aber es war der Ort, wo Gott vieles in meinem Herzen auch getan hat. Und auch parallel, ich habe Gott gesucht. Es war nicht nur, dass ich da nur gearbeitet habe, sondern ich habe Gott gesucht. Ich war in verschiedenen Teams und die haben mich in Teams reingenommen. Ich habe dann ein Ministry-Team geleitet. Und dies und jenes. Gott hat mich in Sachen hineingebracht. Ich musste nicht schreien, ich musste nicht rufen, hey, bitte vergesst mich nicht, ich bin hier im Hilfsgüterlager. Die Türen sind aufgegangen. Und Gott hat mir als Krönung noch obendrauf meine wunderbare Frau geschenkt, die ich dort eben kennengelernt habe. Und aber einfach dazu, einfach auch zu sagen, ich habe so viel gelernt, aber ich musste auch mich immer wieder entscheiden. Weil es war manchmal auch schwierig. Es war manchmal eben gerade, wie Claudia gesagt hat, hat es draußen 10 Grad minus gehabt oder 15 Grad minus, war es im Hilfsgüterlager auch. Und dann habe ich dort gepresst und gearbeitet. Und abends hatten wir Meetings, morgens früh wieder Andachten. Und es war ganz schön herausfordernd, da dann wirklich durchzuhalten. Aber Gott hat so viel Gnade gegeben und hat geschliffen hier. Hat geschliffen, 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 geschliffen. Und das hat ja auch etwas geformt. Und es lohnt sich, treu zu sein. Auch an dem Ort, wo Gott uns hinstellt. Auch zu wissen, er vergisst nicht. Selbst in einem Hilfsgüterlager, Gott vergisst nicht. Und dass ich jetzt hier auch als Co-Pastor stehen darf, ist für mich, ich staune immer noch drüber. Weil das ist einfach ein Wunder von Gott. Es ist einfach ein Wunder, wie Gott hineingeführt hat. Aber es ist auch ein Weg dahin. Das ist nicht einfach nur Klick. Und jetzt ist es da, sondern es ist ein Weg, wo Gott einfach auch empfohlen hat. Und Gott hat aber das Herz gesehen und ist dran geblieben. Das geht mir nicht darum, um mich hochzuhalten, sondern euch zu ermutigen, zu sagen, Gott sieht jeden von euch. Und ich bin noch dazu zu sagen, ich bin aufgewachsen in einer Bauernfamilie. Ja? Wir haben einen Weinbaubetrieb. Und meine Vision, es ist interessant, in meiner Familiengeschichte, mein Großvater, Urgroßvater ist ein Gemeindegründer. Der hat Gemeinden gegründet und ein Onkel von mir, der war in Hunan in China, war er Missionar vor 100 oder vor 80 Jahren oder so, ein Großonkel oder so. Und ich habe da ein Erbe, aber ich dachte, hey, ich bin da auf meinem Hof groß geworden, jeden Tag nach der Schule gleich auf den Traktor gesprungen, mit meinem Daddy arbeiten gegangen. Ich dachte, hey, was kann Gott mit mir tun? Ich meine, ich bin doch irgendwo so einer Familie unscheinbar oder so. Aber mein Herz war, ich will in die Welt, ich will Nationen bereisen. Ich habe, glaube ich, mittlerweile knapp 40 Nationen bereist. Das hat Gott gemacht. Er hat die Türen geöffnet. Aber damals dachte ich, wie soll das gehen? Aber ich habe einfach gesagt, Herr, hier bin ich, hier ist mein Leben. Und Gott hat das gemacht, dass er mich freigesetzt hat. Und es war dann der Punkt auch, ich hätte den Hof übernehmen sollen. Ich habe zu meinem Daddy gesagt, Daddy, ich glaube nicht ich. Das muss dann mein Bruder machen oder so. Weil mein Vater hatte auch einen Ruf, in die Weltmission zu gehen. Aber er konnte damals nicht gehen. Das hat verschiedene Gründe gehabt. Und er hat gesagt, wenn meine Kinder einen Ruf haben in die Mission, dann werde ich alles tun, um sie freizusetzen. Und es ist so interessant, wie Gott einfach auch freisetzt dann. Aber es ist auch ein Weg dorthin, wo es einfach auch unsere Leben kostet. Und dann auch diese kleinen, irgendjemand hier hat es gesagt, diese kleinen Schritte auch zu tun, wo Gott geredet hat, und das umzusetzen. Und nicht zu denken, oh, ich habe ja diese große Berufung, ich muss das und das machen. Und als ich nach Lüdenscheid kam, Lüdenscheid ist ein tolles Werk, hat starke Leiter, die haben starke Visionen. Ich hatte auch Visionen, aber ich musste sie sterben lassen. Als ich dorthin kam, musste ich mir entscheiden, jawohl, ich lasse meine Visionen sterben. Ich lasse sie alle sterben. Und zuerst dachte ich, habe ich sogar etwas gezweifelt, Herr, werden die überhaupt wieder mal auferstehen? Weil wenn sie von Gott sind, dann werden sie auferstehen. Aber ich wusste es nicht ganz so sicher. Aber sie sind wieder gekommen, weil Gott hat es nicht vergessen. Aber wir haben auch dort, auch in Lüdenscheid, was wir erlebt haben dort, es ist, könnt ihr ein Buch füllen. Ich meine, Walter Heidenreich hat Bücher geschrieben darüber. Aber es ist so toll, auch zu sehen, einfach was Gott tut. Was mir einfach auch in dieser Phase einfach auch wichtig war, mein Herz zu bewahren. Dass Gott an meinem Herzen wirklich dran will. Auch Stolz, Ambitionen wirklich herauszubrennen. Und das heißt nicht, ich bin jetzt nicht gefeit davor. Es ist immer wieder. Aber es war eine intensive Zeit. Es kam immer wieder auch mal hoch, wenn ich so weg war. Oder auch irgendwas präsentiert habe von Help International, von unserem Missionswerk. Wenn die Leute gefragt haben, ja, was hast denn du gemacht? Ja, ich war immer etwas in einer blöden Situation, weil ich habe dann gesagt, ja, ich habe Agraringenieur studiert, aber schlussendlich ist es der Punkt, du hast Hochschulstudium gemacht, aber du hast nicht direkt danach gearbeitet. Das heißt, ich konnte nicht sagen, jawohl, und dann habe ich dort und dort gearbeitet, meine Berufserfahrung gemacht. Okay, ich bin auf einem Hof groß geworden, aber irgendwie, ich bin mir immer klein vorgekommen, dachte, ich habe zwar ein Ingenieurstudium gemacht, aber ich habe nie das gemacht, für was ich da eigentlich voll studiert habe. Ich meine, ich weiß, Gott hat auch dort vieles gemacht, ja, und es hat seinen Sinn gehabt, aber es war einfach, ich musste da sterben. Und dann war ich wie, ich habe keine Bibelschule gemacht, das hat mich dann auch herausgefordert. Ich konnte nicht sagen, ja, ich habe diese pastorale Ausbildung anders wie meine Frau, die eine pastorale Ausbildung hat und Pastorin ist von der Bibelschule her. Ich habe einen anderen Weg, dann Gott hat mir einen anderen Weg, mich einen anderen Weg genommen. Aber das hat mir Probleme gemacht, wo ich mein Herz bewahren musste, wo ich immer wieder auf Gott schauen musste, sagen, Herr, ist es noch richtig so? Oder muss ich was machen? Muss ich irgendwas machen, dass ich weiterkomme in das? Und Gott hat gesagt, nein, sei treu in diesen kleinen Dingen, wo ich dich hingestellt habe. Und ich werde über dich wachen und ich werde dich weiterbringen. Ob du Theologie studiert hast oder nicht. Bevor ich nach Lüdenscheid bin, war ich in einer Arbeit in der Nähe, in Freiburg. Das ist eine Stadt im Süddeutschen, das kennt ihr sicher. Ich war dort in der Gemeinde und dann war diese Entscheidung, gehe ich nach Lüdenscheid, was mache ich nach dem Studium? Und die Pastorin, die zuständig war für die ganze Studentenarbeit dort, hat gesagt, hey Bernhard, wir haben ein Angebot für dich. Du kannst eine pastorale Ausbildung machen, wir bezahlen dafür und du unterstützt uns in dieser ganzen Studentenarbeit. Und ich dachte, wow, interessant, was? Und es war sehr verführend irgendwie und es wäre was Tolles gewesen, es war ein tolles Angebot. Aber ich musste vor Gott gehen und sagen, Gott, was willst du? Und ich habe mich schon da dann etwas mit auseinandergesetzt. Es war auch die Bibelschule, wo ich auch ausgewählt hätte. Und dachte, okay, irgendwie kommt das zusammen. Und habe das alles Gott hingelegt, habe, Herr, ich will nicht irgendeinen Weg gehen. Und dann hat Gott geredet, hat gesagt, Lüdenscheid ist dein Platz. Und ich bin dorthin. Und ich weiß noch, ich bin die Erste, die ich dann dort getroffen habe, wo ich dann fix dorthin bin. Ich habe alles hinter mir gelassen, auch meine Family war zuerst. Was macht er jetzt? Ein Studium hinter sich. Eigentlich müsste er jetzt verdienen, um das Geld vom BAföG wieder abzubezahlen. Und da bin ich nach Lüdenscheid. Die Erste, die ich getroffen habe, war Claudia dort. Da hat es noch ein paar Jahre gedauert, bis wir uns befreundet haben. Aber auf jeden Fall, Gott hat mich so klar dorthin geführt. Und ich wusste, weil er hat es übernatürlich auch bestätigt. Ich habe das so klar gehört, dass ich auch durch diese Zeit, wo es schwierig war, durch konnte, weil ich wusste, Gott hat geredet. Das konnte mir niemand nehmen. Und ich hatte schwere Zeiten auch dort, wo ich Zweifel hatte, wo ich angegriffen war auch, wo ich mich sehr alleine gefühlt habe. Nicht von der Gemeinschaft, wo ich dort war, aber von meinem Hintergrund, wo ich herkam, von meiner Familie und so weiter. Aber ich wusste, auf sein Wort hin bin ich gehorsam gewesen. Und da hat mich Gott weitergeführt. Und auch da habe ich auch immer wieder diese Bibelstelle aus 2. Korinther 10, wer sich selbst, nicht der sich selbst empfiehlt, sondern der, der Gott empfiehlt, ist bewährt. Ich habe das immer wieder erlebt, wie Gott mich empfohlen hat. Ich könnte da noch vieles erzählen, aber das reicht, denke ich, einfach auch von dem her, von meinem Zeugnis auch, wie Gott mich da weitergeführt hat. Und wie gesagt, es geht mir nicht um mich hochzuheben, sondern euch zu sagen, egal aus was für einer Familie ihr kommt, egal was für einen Hintergrund ihr habt. Und ich dachte wirklich, ich muss mein Leben lang in diesem Dorf sein und ich muss auf dem Feld arbeiten. Und das ist ein schöner Job. Ich meine, Landwirtschaft ist ein Traumjob, wenn man diese Berufung hat. Das ist so super, in der freien Natur zu arbeiten, sein eigener Chef zu sein. Aber wenn es nicht die Berufung ist, oh, dann ist es nicht der schönste Job. Obwohl ich gern, aber einfach, ich wollte euch ermutigen da drin auch, egal wo ihr herkommt. Und ich habe mich da immer wieder auch an Gideon erinnert. Gideon war derjenige, der sich versteckt hat, er hatte Angst. Es war eigentlich diese Invasion immer wieder von den Feinden in Israel damals, zu den Zeit der Richter. Und er hat da in der Weinpresse hat er das Getreide gedrescht. Ich konnte mich sehr gut identifizieren als Landwirt und habe da dachte, ja, das könnte ich auch sein. Und dann ist dieser Engel gekommen und hat gesagt, Gideon, du mächtiger Mann Gottes. Puh. Und Gideon ist erschrocken und hat gesagt, war es ich? Ich bin doch der Geringste. Wir sind doch, unsere Familie hat gar keinen Namen. Wir sind doch die Geringsten in unserem Stamm. Wie sagst du das? Er sagt, Gideon, du mächtiger Mann Gottes, geh hin in deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Mächtige Worte. Und das sind Worte, die auch mir in meinem Leben sehr, sehr viel bedeuten. Und einfach zu sehen, es gibt Prinzipien Gottes, die gegen das gehen, was unser Verstand sagt und was auch die Gesellschaft sagt. Deswegen einfach lasst euch nicht entmutigen, seid ermutigt und wisst, wenn ihr im Kleinen treu seid, wird Gott euch in Megadimensionen hineinführen. Und ich weiß, auch jetzt stehen wir wieder so an einer Schwelle, wo Gott uns mitnehmen wird in Dimensionen, wo viele vor uns, und das sagt die Bibel auch, viele vor uns hätten das gern gesehen und haben es nicht gesehen, weil sie Generationen vor uns waren, weil wir in einer Generation sind, wo wir das dem Wiederkommen Jesu so nahe sind, dass ich glaube, dass wir sogar erleben können. Aber einfach, wo wir viel, viel erleben werden. Und das ist eine Dimension, wo Gott uns deswegen mitnehmen will, dass wir 100% gehen, dass wir sagen, egal was es ist, egal was an Arbeit oder auch an Dienst auf uns wartet, Gott hat keinen von uns vergessen. Und er will uns in dem, dass wir im Kleinen treu sind und dass wir unsere Leben niederlegen und auch unsere Titel niederlegen, unsere Diplomas niederlegen, freisetzen in eine Dimension hinein, wie wir es uns nicht träumen können. Und ich konnte mir das nicht träumen, was ich jetzt erlebe. Und ich weiß, es wird noch viel mehr kommen.
Wer im Kleinen treu ist, den wird Gott über Höhere setzen. Den wird Gott über Höhere setzen. Und das sind Prinzipien Gottes. Und was heißt im Kleinen treu sein? Im Kleinen treu sein. Ich denke, das ist das, was Bernhard erzählt hat. Klamotten sortieren. Was hat Klamotten sortieren zu tun mit Pastor sein? Extrem viel. Wenn du da, wo du jetzt positioniert bist, egal ob das etwas mit deiner zukünftigen Berufung oder deinem Ruf über deinem Leben zu tun hat oder nicht, aber wenn du da, wo Gott dich hin positioniert, treu bist, dann wird er dich über Größeres setzen. Und nur wenn du da treu bist, wirst du über Größeres gesetzt werden können, wenn wir es umkehren. Weil das dienende Herz, also wir sind jetzt bei Bernhard, wir bleiben jetzt bei Bernhard, es gibt noch ganz viele andere Beispiele, aber das dienende Herz, was Bernhard dort auch gelernt hat, das hat er heute als Co-Pastor immer noch. Und Gott wusste das, Gott hat ihn geprüft bis auf die Nieren. hat gesagt, wirst du mir dienen? Wirst du mir treu sein im Kleinen? Und wo er ihn geprüft hat, bis auf die Nieren, hat er gesagt, jawohl, dich kann ich auch über Größer setzen. Du wirst mir auch im Großen treu sein. Und du wirst nicht stolz sein und abheben, sondern du wirst mir auch dienen, wenn du über Größeres gesetzt bist. Diese Haltung, die gehört zu dir, die bist du. Und Gott kann uns nur über Größeres setzen, wenn wir treu sind in den kleinen Dingen oder treu sind dort, wo du heute stehst. Und treu sein, das hat sehr viel auch mit Haltung zu tun. Ich kann treu äußerlich jahrelang verheiratet sein und trotzdem in meinen Gedanken in Ehebruch leben. Und ich kann treu jahrelang an einem Ort sein und mich wundern, warum es nicht weitergeht, weil ich in meinen Gedanken in Ehebruch lebe, weil ich nicht mit dieser richtigen Haltung an den Dingen dran bin. Wo ich wirklich einfach sage, Herr, weißt du was, es kostet mir alles, aber ich lege mein Leben nieder und ich diene einfach dir. Ich tue es für dich und ich glaube dir und ich vertraue dir, dass du mich im richtigen Moment weiterführen wirst. Ich weiß auch, als ich in Lüdenscheid war, da hatte ich eben diese Einsätze koordiniert und das hat mir total Spaß gemacht, das hat mir wirklich sehr entsprochen, aber ich musste oftmals am Sonntag arbeiten, am Samstag, weil die Leute, die auf Einsatz gingen, die kamen am Wochenende und dann haben wir sie geschult, vorbereitet, auf den Flug gebracht und am Montag ging es dann gerade oft weiter. Und wenn immer ich da schräg drauf gekommen bin, wenn ich mich da angefangen habe zu ärgern und gedacht habe, Mann, schöner Mist, ich muss immer arbeiten. Ich muss am Wochenende arbeiten, ich kann nicht mal am Montag mir frei nehmen, weil dann schon wieder Sachen anfallen. Das ist doch nicht fair, andere haben und da. Wenn ich in so eine Haltung kam, dann hat mir der ganze Job nicht mehr Spaß gemacht. Dann kam ich da völlig drunter. Aber wenn ich einfach gesagt habe, okay Herr, es ist jetzt halt so und ich diene dir da drin und ich bin dir da drin treu und ich mache es, dann hat es mir auch Spaß gemacht. Musste ich sagen, Herr, eigentlich kann ich dir nur danken dafür, weil es macht mir wirklich Spaß. Und dann kommen manchmal solche Gedanken und solche Anfechtungen, will ich schon fast mal sagen, oder wie Amanda das so wunderbar gesagt hat, Köder, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht zugreifen und damit fallen, sondern dass wir wirklich unsere Haltung, immer wieder unsere Haltung prüfen. Immer wieder prüfen, dort wo ich bin, mache ich es mit der richtigen Haltung. Oder mache ich es und murre hintenrum und rede negativ und reg mich auf. Oder wie ist meine Haltung? Weil das ist das, was Gott sieht. Gott sieht deine Haltung, Gott sieht dein Herz. Auch wenn es niemand sonst sieht. Gott sagt, einfach als Beispiel, Gott sagt, wenn deine Rechte gibt, soll es deine Linke nicht wissen. Wieso sagt er es? Weil er es sieht. Er sieht es, wo du im Kleinen treu bist. Er sieht es, wo du wo du treu gibst, ohne dass es jemand anders weiß. Nicht mal deine Linke weiß es. Aber Gott sieht es. Und er wird dich zum richtigen Zeitpunkt erhöhen. Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, was ich vorher gesagt habe, wo ich noch drauf zu sprechen komme, und zwar, das ist David. Ich möchte nochmal zurückkommen auf David. Ich habe das erwähnt, er hat Schafe gehütet, Gott hat ihn herausgerufen, hat ihn gesalbt zum König, und David ist zurück, um Schafe zu hüten. Da hat es in einer Treue und einer Hingabe gemacht. Und dann wissen wir, hat er zum richtigen Zeitpunkt aufgestanden, im Glauben aufgestanden und hat diesen Goliath besiegt. Und auch das konnte er nur machen, weil er bei den Schafen treu war. Sonst hätte ihn Gott nie dazu brauchen können. Aber er hat da den Goliath besiegt. Er kam dann in den Dienst von Saul. Und Saul, ein schlechter Leiter, wurde eifersüchtig. Und er hat David nicht freigesetzt. Er war neidisch. Weil die Frauen haben gesungen, Saul schlägt 1000 in die Flucht und David 10.000. Sehr ermutigend als Leiter. Da musst du durch solche Prozesse durchgegangen sein, von Dienerschaft, damit du da sagen kannst, jawohl, jawohl. David jubeln 10.000 zu, ich freue mich. Und das ist auch das, was wir in der Gemeinde immer wieder lernen, auch über Vaterschaft. Ein Leiter, der geht voran und ein Vater freut sich, wenn seine Söhne und Töchter über ihn herauswachsen. Und das ist das zu dem, was Gott uns machen möchte. Zu Väter und Mütter, wo wir uns freuen, wenn links und rechts Leute größere Dinge tun als wir. Das ist das Prinzip, was Jesus gesagt hat, wo er seine Jünger hineingeführt hat. Und das ist das, wo wir auch berufen sind, auch wenn wir in Leiterschaft hineinkommen. Wir sollen Väter und Mütter sein, die sich freuen, wenn Leute um uns herum schneller wachsen. Aber um da stehen zu können, müssen wir diese Schule gemacht haben, wo wir im Kleinen treu sind, wo wir gestorben sind, wo wir unsere Leben niedergelegt haben. Weil sonst passiert uns das, wie Saul passiert ist. Wir sind in einer Position, aber unsere Herzen, die sind nicht in der richtigen Position. Und Saul hat sich bedroht gefühlt von David. Und das gibt es leider oft im Leib Christi, das gibt es. Dass Leiter sich bedroht fühlen von Co-Leitern, von Anbetungsleitern, von charismatischen Leuten, die in der Gemeinde sind, sie fühlen sich bedroht. Aber was machst du damit? Was machst du, wenn du merkst oder wenn du denkst, die sehen ja meine Gaben gar nicht? Oder selbst wenn du merkst, mein Leiter ist bedroht. Oder vielleicht geht es dir so, dass du eben das denkst, ich bin eigentlich so begabt und die erkennen das nicht. Sehen die dann das nicht? Was machst du dann? Was müsst mir nicht Antworten geben. Ich möchte einfach euch, eure Herzen mal, also in euren Herzen fragt, was machst du dann? Gut, ich habe das vorher schon erwähnt. Eine Sache ist, dass du in die nächste Gemeinde gehst. Ja, same story. Da passiert dir die gleiche Geschichte wieder. Oder es kann auch sein, dass du an Leute heranlaufst, die dich wirklich promoten und du wie eine Rakete hochkommst. Aber diese Wurzeldinger sind noch nicht behandelt. Und dann wirst du früher oder später fällst du wieder runter. Aber David ist ein Paradebeispiel von dem, was du machst, wenn dein Leiter deine Gaben nicht erkennt, dass du denkst, er kennt sie nicht, er sieht sie nicht. Wenn ein Leiter da ist, der sich von dir bedroht fühlt. Ich meine, Saul wollte David umbringen. Also das war wirklich, das war Hass, das war purer Hass. Und David hatte mehr als einmal die Gelegenheit, sich zu rächen an Saul. Ich meine, er hätte bestimmt, wenn er eine Revolte angefangen hätte und gesagt hat, okay Saul, weißt du was? Du kannst mich mal. Die Leute jubeln mir zu. Ich mach doch eine neue Gemeinde auf. Er hätte es gekonnt. Er hätte sich zum König salben lassen können. Er hätte das Volk hinter sich gehabt. Er hätte die Berufung gehabt. Er hat die Salbung gehabt. Er hätte es tun können. Er hätte sich zum König salben lassen können. Aber dann wäre er vermutlich so geendet wie Saul auch. Aber er hat es nach dem Prinzip Gottes gemacht. Er hat das Prinzip Gottes angewendet. Er hat gesagt, ich lege keine Hand an Saul. Und als einer von seinen Untergesetzten, wie sagt man das, Untertanen, Saul umbringen wollte, hat er gesagt, nein, legt nicht Hand an den Gesalbten Gottes. Er hat Saul eigentlich gesegnet, er hat Saul geehrt. Er hat Saul gedient. Ich meine, er hat Saul gedient über Jahre. Vorher schon, als Saul verrückt war, musste Davids Harfe spielen. Und er hat es getan. Er hat gedient. Er hat Saul geehrt. Er ist an Sauls Seite gewesen, immer. Obwohl Saul bestimmt nicht einfach war. Und selbst dann, als Saul ihn umbringen wollte, hat er nicht eine Revolte angefochten, sondern er hat Saul geehrt und gesagt, Gott ist es, der mich einsetzt. Wenn die Zeit da ist, dann wird Gott für mich den Weg frei machen. Und Gott hat es gemacht, wir wissen es. Und da möchte ich einfach nochmal auf das zurückkommen, was ich auch am Anfang schon gesagt habe. Es ist nicht, schlussendlich ist es nicht die Leidenschaft, die dich einsetzt oder absetzt. Sondern es ist Gott. Und vielleicht ist es dir an einigen Punkten schon passiert, wo du gedacht hast, das ist nicht fair, die Leidenschaft ist gemein zu mir oder der Pastor ist gemein zu mir oder woher du auch immer kommst oder selbst hier, dass du dich irgendwie geärgert hast über die Pastoren oder über die Leidenschaft und denkst, ist ja nicht fair und Gott hat mich zu etwas ganz anderem berufen, warum befördern die mich nicht? Aber dann hat Gott das auch so zugelassen. Dann hat es Gott auch so zugelassen, wenn dir das schon passiert ist. Um dein Herz zu prüfen. Um deine Haltung zu sehen. Bist du im Kleinen treu? Gehst du nach den Prinzipien Gottes oder laufst du davon? Sagst du, nein, das ist mir too much, ich gehe anderswo hin. Oder das passiert im Reich Gottes zu Haufen. Diese traurigen Geschichten, das passiert zu Haufen und da sind wir alle nicht davon gefeit. Dass Leute, dass Gemeindespaltungen geben, es werden neue Gemeinden aus der Verletzung heraus aufgemacht. Und das bringt Gott nicht Ehre, das baut nicht Reich Gottes. Aber das sind Prinzipien Gottes, wo wir sagen, okay, Herr, du traust es mir zu. Du hast mich hier hingestellt und ich will hier den Platz einnehmen. Und ich will dir dienen. Und ich will an dem Ort, wo du mich hingestellt hast, ich will treu sein. Und ich sage ja zu deinen Wegen. Und dann wird Gott mit dir den Weg gehen, unabhängig von den Leitern. Unabhängig von deinem Pastor. Vielleicht führt Gott dich zum richtigen Moment von da weg. Wie auch immer, ist dir ganz egal. Aber solange du nicht wirklich ganz da hineinstirbst und ein ganzes Jahr hast, und dein Samenkorn ganz in die Erde fallen lässt und einfach nur dienst, bis Gott sagt, jetzt kannst du gehen. Bis Gott dich freisetzt und du in einer guten Haltung gehen kannst und nicht im Streit und nicht uneinig. Das sind unsere Prüfungen. Das sind unsere, übertrieben gesagt, aber wie Bernhard das auch gesagt hat, unsere Gefängnisse wie Josef, wo er drin gesessen ist. Und danach war er Herrscher. Von ganz Ägypten, er war die rechte Hand. Aber er musste durch diese Dinge durchgehen. Und da prüft und da läutet Gott unsere Herzen. Und ich möchte damit zum Schluss kommen. Aber wir möchten euch wirklich einfach damit ermutigen. Nicht erschlagen oder irgendetwas.